wenn ein Bild an der Wand merkwürdigerweise leicht verdreht hängt. Wenn in ihrer Wohnung plötzlich etwas kaputt ist oder irgendwie fremd riecht. Dann packt es Jasmin wieder. Dieses beklemmende Gefühl von damals. Zufälle, doofe Zufälle, hat die 44-Jährige lange gedacht. Zunächst. Doch heute weiß sie, nichts davon war Zufall. Mehr als 2 Jahre lang hat ihr Ex-Freund ihr Leben zur Hölle gemacht, weil er die Trennung nicht akzeptieren wollte. Aber wie beweist man einen Terror, den einem anfangs niemand so richtig glauben will? Und wie recherchiert man als Journalistin einen Fall, der sich hinter verschlossenen Türen abspielt? Darüber spreche ich heute mit der Autorin dieser Geschichte, Renate Klink. Mein Name ist Ole Klein und das ist Hat's gehört, Thema der Woche.
Hat's gehört.
Liebe Renate, schön, dass du da bist.
Hallo Ole.
Renate, die Geschichte von Jasmin klingt unglaublich. Wie ist der Fall auf deinem Schreibtisch gelandet? Hat Jasmin, deren Namen wir geändert haben, direkt den Kontakt zur Redaktion gesucht?
Nein, das hat sie nicht, obwohl es ihr wirklich ein Bedürfnis ist, das öffentlich zu erzählen. Ich muss sagen, ich habe zufällig gehört, wie sie jemandem anderen ihre Erlebnisse geschildert hat. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich sie gefragt habe, ob sie es vielleicht auch einer größeren Öffentlichkeit erzählen möchte.
Jasmin wurde jahrelang systematisch kontrolliert und isoliert, wurde ja selbst Freunden gegenüber misstrauisch. Wie hast du es als Journalistin geschafft, zu ihr durchzudringen?
Ich finde, Stalking ist ja eine unterschätzte Gewalt.
Ja.
Und ich hatte großes Interesse, von jemandem genau zu erfahren, wie ist es ihr ergangen, wie hat sie gemerkt, dass sie gestalkt wird. Und ja, ich habe sie gefragt, ob sie das mal für uns genauer schildern kann. Hm. Und ja, es ist mir gelungen, dass sie da Ja gesagt hat.
Ja, ja, ja. Jetzt stellt sich ja immer ein bisschen die Frage, wir müssen unsere Geschichten natürlich wasserdicht verifizieren. Im Stalking ist viel hinter verschlossenen Türen passiert. Wie hast du es geschafft, das zu verifizieren, was sie dir erzählt hat?
Ja gut, erstmal lasse ich grundsätzlich Betroffene erstmal erzählen. Hm. Sie sollen die Sicht ihrer Geschichte erzählen, was ihnen passiert ist, was vorgefallen ist. Und dann gibt es natürlich immer Punkte, wo wir ansetzen und nachfragen, ist das wirklich so? Kann das sein? Hm. Gibt es jemand, der das bestätigen kann? In diesem Fall ist es relativ einfach gewesen. Natürlich konnten wir nicht den Täter dazu befragen, aber
klar.
Es gibt einen Gerichtsbeschluss und es gibt eine Unterlassungserklärung. Und das da war ziemlich genau so protokolliert, wie mir die Betroffene dann auch erzählt hat.
Okay, wir haben jetzt schon ein bisschen vorgegriffen. Willst du uns kurz nochmal zusammenfassen, was alles passiert ist bei Jasmin?
Ja, also es ging los wie bei vielen Paaren, die haben sich getrennt und dann, das sagt Jasmin heute, ist es ihr Fehler gewesen, dass sie sich nochmal getroffen haben, um über die Trennung und die Gründe vielleicht zu sprechen.
Mhm.
Dann ging es los mit Telefonterror, dass er sie dauernd angeschrieben hat, dass er 2 Straßen weiter von ihrer Wohnung nur gewartet hat und nur sich zu erkennen gegeben hat, ich sehe, dass du da bist, ich gucke aber einfach nur. Dann sind, und da fängt es richtig an, schlimm zu werden, sind in ihrer Wohnung nacheinander merkwürdigerweise die Waschmaschine kaputt gegangen, der Fernseher hat nicht mehr funktioniert. Sie hatte plötzlich Brandflecken auf einem neuen Teppich oder merkwürdige Flecken auf den Stühlen.
Mhm.
Sie hat gemerkt, dass plötzlich in ihrer Wohnung Sachen einfach anders sind. Also ein Bild hängt schief, es roch anders, mal war ihr Handy plötzlich verschwunden und so reihte sich eine Merkwürdigkeit an die andere, wo sie selber dann gesagt hat, das ist nicht mehr Zufall, da steckt irgendwie ein System dahinter. Und genau damit hatte sie ja auch recht.
Ja, aber es ist dir dann aufgefallen, dass so viele Sachen nicht einfach so passieren können. Also es kann kein Zufall sein, dass erst meine Waschmaschine ausfällt, dann funktioniert mein Fernseher nicht und der neue Teppich hat Flecken bekommen.
Ja, vorher ist noch eine Szene gewesen, die sie mir geschildert hat. Sie ist kurz nach der Trennung nachts aufgewacht.
Ja.
Und sie merkt, wie ihr Ex an ihrem Bett steht und sie festhält und ihr immer wieder erzählt, ich lieb dich so, ich lieb dich so, ich lieb dich so. Für sie war das eine totale Schockreaktion. Stell dir mal vor, nachts aufzuwachen und da steht jemand.
Ja, ja.
Und sie wusste, dass er den Zweitschlüssel ihr zurückgegeben hatte. Aber wie sie dann später vermutet hat, hat er sich offensichtlich einen Schlüssel nachmachen lassen.
Ja, klar.
Also das bedeutete für sie, sie hat die Schlösser austauschen lassen.
Damit war der Spuk aber nicht vorbei, richtig?
Nein. Damit war der Spuk nicht vorbei, nur es passierten eben, was ich schon gerade gesagt habe, all diese unerklärlichen Dinge, obwohl sie wusste, der kann doch gar nicht in meine Wohnung kommen, der hat keinen Schlüssel mehr, es gibt ein neues Schloss. Aber das, was passiert, wirkte so unerklärlich, aber für sie war es halt immer mit Schaden und mit Nachteil und mit viel Ärgernis verbunden.
Ja, ja. Lass uns das vielleicht direkt auflösen. Der Stalker war trotzdem noch in ihrer Wohnung. Wie hat das geschafft, in ihre Wohnung zu kommen?
Ja, das hat sich tatsächlich erst 2 Jahre später geklärt. Hm. Er hat es tatsächlich geschafft, also die Betroffene wohnt in einer Dachwohnung und über dieser Dachwohnung gibt es noch wie so einen Spitzboden.
Hm.
Und über diesen Spitzboden ist er raus aufs Dach. Sie sagt, ein mini kleines Fenster, man muss sich als erwachsener Mann da durchzwängen. Dann stand er da auf dem Dach, auch nicht ganz ungefährlich,
klar,
und ist über die Gaube zu einem Velux-Fenster. Und dieses Velux-Fenster offensichtlich, ich wusste das auch nicht, lässt sich das wohl leichter auch von außen öffnen, ist es ihm gelungen, in ihr Schlafzimmer zu kommen.
Boah. Ja, das ist irgendwie eine Geschichte, die mich auch sehr, sehr mitnimmt. Ein entscheidender Wendepunkt in Jasmins Geschichte ist dann ein Abend im Februar 2021. Da gab es plötzlich einen Feuerwehreinsatz, Pfefferspray und endlich handfeste Beweise. Kannst du uns einmal in diesen Moment mitnehmen? Was ist da genau passiert und wie wichtig war das für die Ermittlungen?
Ja, das war ein Abend, an dem sich Jasmin in ihrer Wohnung mit Familie und Freunden oder Nachbarin getroffen hat. Und merkwürdigerweise beginnen alle plötzlich massiv zu husten dass es denen nicht gut geht. Sie verständigt darauf die Feuerwehr. Es passiert zunächst, dass ein Feuerwehrmann einem Mann im Treppenhaus begegnet. Und dann stellt der Feuerwehrmann fest, dass merkwürdige Flecken an der Wohnungstür sind.
Ja.
Daraufhin verständigt er die Kripo. Und die stellt fest, dass diese merkwürdigen gelbbraunen Flecken offensichtlich Pfefferspray sind. Und da wird deutlich, hier ist offensichtlich einiges los. Und das Wichtige an diesem Abend, man hatte handfeste Beweise, ne, die Pfefferspray-Attacken. Und der eine Feuerwehrmann konnte auch den Typ, der da weggelaufen ist, gut beschreiben. Und so hatte man auch den.
Okay. Ja. Du hast vorhin schon erzählt, der Täter wollte die Trennung nicht akzeptieren. Jetzt wurde der Artikel veröffentlicht. Hattest du Bedenken, dass sich der Täter nochmal zurückmeldet, entweder bei dem Opfer oder bei der Zeitung?
Also das hatte ich mit Jasmin vorher besprochen. Und ja, diese Angst besteht bei ihr irgendwie weiterhin, dass es wieder anfangen könnte oder dass der Artikel womöglich ein Impuls sein könnte, dass er wieder loslegt. Wir haben ihn praktisch nicht kenntlich gemacht. Also es ist nur der Stalker oder der Täter oder der Mann. Wir haben weder das Alter noch den Wohnort oder irgendeinen Namen angegeben.
Ja, ja. Der Fall wandert vor Gericht. Was ist in diesem Verfahren passiert? Was sind die Ergebnisse von diesem Verfahren?
Also das Wichtigste ist, dass sie eine Gewaltschutzanordnung für sich jetzt beanspruchen darf.
Ja.
Das heißt, der Mann darf sich ihr auf 50 Meter nicht mehr nähern. Mhm. Er muss Abstand halten zu ihrer Wohnung, zu ihrer Arbeitsstelle und auch zu ihrer Nachbarn und Familie, soweit ich weiß. Mhm. Also, dass eine krasse Linie eingezogen worden ist. Und was ich auch sehr wichtig finde, er darf keinen Kontakt über irgendwelche anderen Medien, Telefon oder sonst wie aufnehmen.
Und was passiert, wenn er es trotzdem versucht?
Also wenn er sich an diese Auflagen nicht hält, die ja das Gericht nun für ihn festgelegt hat, dann kann eine Geldstrafe, und zwar eine saftige von bis zu 250.000 Euro, ihn ereilen. Überhaupt Stalking ist seit 2007 ein Straftatbestand. Das ist also keine Lappalie mehr oder eine Ordnungswidrigkeit. Und wenn man verurteilt wird, kann das bis zu 3 Jahre Haft bedeuten oder eben die Geldstrafe.
Ja, ja. Als Journalist müssen wir immer zu solchen Fällen eine professionelle Distanz wahren. Aber gab es etwas in diesem Fall, das dich besonders erschüttert hat?
Also mich hat wirklich erschüttert, als Jasmin erzählt hat, und dabei hatte sie auch Tränen in den Augen, wie ohnmächtig sie sich gefühlt hat.
Ja,
dass ihr all diese Sachen passieren, dass sie das anderen Menschen auch erzählt, dass sie zur Polizei gegangen ist, dass sie versucht hat, Hilfe zu bekommen. Und sie konnte letztlich nicht viel dagegen machen. Dieser Mann hat einfach so die Kontrolle über ihr Leben übernommen und ihr so viel Angst gemacht, ihr Selbstvertrauen genommen. Sie hat sich zurückgezogen. Ja, dass sie als Betroffene, als Stalking-Opfer doch relativ sich hilflos gefühlt hat, ja.
Ja, voll. Sie hat ja auch ihre Freunde verdächtigt, dass sie Informationen weitergeben an Täter.
Ist das nicht krass, dass du nicht mehr weißt, wie kann das alles zusammenhängen? Woher hat er diese Insider-Informationen?
Ja, klar.
Sie hat ja sogar das Gefühl gehabt, dass sie über ihr Bluetooth-Radio abgehört wurde von ihm. Das hat sich merkwürdigerweise manchmal eingeschaltet, ohne dass sie was dazu getan hat, oder abgestellt. In der eigenen Wohnung wirst du abgehört und der hört vielleicht noch, wie sehr du darunter leidest, was dir alles passiert ist.
Ja,
ja, das ist ganz schlimm.
Wahnsinn, was für eine Belastung für die eigene Psyche das auch sein muss. Und dass du dann in so ein State gerätst, dass du sagst, ich kann meinen besten Freunden nicht mehr vertrauen, weil die vielleicht Informationen an ihn weitergeben oder selbst irgendwie involviert sind.
Ja, ja, und das, glaube ich, ist auch ein Stachel, der heute noch nicht an Wirkung verloren hat, dass dieses Misstrauen und diese Angst, dass das nochmal passieren könnte oder wenn irgendetwas in ihrem Leben plötzlich anders ist, steckt er schon wieder dahinter?
Voll, voll. Das hattest du im Artikel auch geschrieben, dieses Gefühl, irgendwas in meiner Wohnung hat sich verändert, was wir ja alle kennen. Ne? Irgendwann ist mal ein bisschen was anders und dann kommen ja direkt wieder diese Gedanken hoch. Vielleicht war er wieder hier. Ja.
Ja, würde jetzt bei uns beiden wahrscheinlich nicht. Ne? Da würde man denken, ja, vielleicht habe ich nicht gesehen oder ist umgekippt. Aber dieses Misstrauen, was vorher gesät worden ist, das ist halt immer noch da.
Und das breitet sich dann aus, ja. Was rätst du anderen Betroffenen? Ist es sinnvoll, direkt zur Polizei zu gehen? Also wenn man das Gefühl hat, dass man bedroht wird? Oder sollte man abwarten und versuchen, nach besten Möglichkeiten Beweise zu sammeln?
Ich glaube beides. Also ich glaube, dass Polizei inzwischen so sensibilisiert ist, dass sie um das Problem weiß und dass man auch ernst genommen wird als Frau. Und ich würde zudem natürlich Beweise sammeln. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dafür gibt es auch schon digitale Tagebücher, die man anlegen kann.
Ja.
Und wichtig, alles, was irgendwie auftritt, ob das diese Dauerbelästigung durch Telefonterror ist oder dass einem der Account bei irgendeinem, bei Amazon oder sonst wo gehackt worden ist und man plötzlich Bestellungen kriegt. Auch das ist Jasmin passiert. Alles sammeln, was vorfällt.
Ja, ja. Du hast es angesprochen, der Täter hat sich in ihr Amazon-Konto gehackt, hat ihr Sexspielzeug bestellt, stand also nicht nur nachts an ihrem Bett, sondern ist auch digital in ihre Accounts eingedrungen. Welche Rolle spielt Stalking im digitalen Raum mittlerweile? Was hat das LKA dazu gesagt?
Ja, die sagen, dass sich gerade die Reichweite über digitale Medien und digitalen Einsatz enorm für die Täter, also für die Stalker, erweitert hat. Die tracken deinen Standort, sie hacken sich in deine Social-Media-Kontakte ein. Es gibt so viel mehr Möglichkeiten da plötzlich, die auch massiv genutzt werden.
Klar, ich glaube, es gibt auch ganz andere Möglichkeiten, weil Menschen ganz anders mit ihrer eigenen Privatsphäre umgehen. Ne? Zum Beispiel im WhatsApp-Status teilen, hey, wir sind gerade im Urlaub, oder in der Instagram-Story schreiben, hey, wir sind gerade in Prag. Natürlich eröffnet das Möglichkeiten, weil die Menschen einfach viel mehr Informationen von sich im Internet preisgeben und es dann Stalker natürlich leichter machen.
Ja, oder auch, dass du deinen Standort locker angibst übers Handy und,
ja, ja,
und so
voll
verfolgt werden kannst.
Den bei Snapchat verknüpft hast und dann sieht jeder genau, wo ich bin, oder ganz viele Kontakte auf Whoist habe, dass jeder immer gucken kann, wo ich genau bin. Ja, voll.
Ja, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass eine App plötzlich auf deinem Handy installiert wird und du hast es gar nicht mitbekommen.
Ja, das stimmt. Seit dem Gerichtsbeschluss ist Ruhe, die Angst wird aber bleiben. Was hoffst du, bewirkt dieser Artikel?
Also man muss sich vorstellen, die ganzen Vorfälle sind ja mittlerweile 5 Jahre her. Und dennoch hat die Betroffene erst jetzt gesagt, sie kann darüber öffentlich sprechen.
Ja.
Und ich hoffe, da sie ihre Vorkommnisse so genau geschildert hat, dass das doch aufmerksam macht, dass man ein Gespür für diese unterschätzte Gewalt bekommt.
Ja.
Und dass das nicht irgendwie, stell dich nicht so an, oder dann guck da halt mal oder ruf da halt nochmal mehr an. Aber ich finde, es ist auch eine Warnung an Männer, und es sind in 98% der Fälle Männer, vielleicht damit klarzukommen, dass die Trennung da ist, dass man nicht mehr miteinander, dass man nicht mehr zusammen ist, und dass dieses Bedürfnis nach Kontrolle über die einst geliebte Person kein Mittel ist, um weiter gut miteinander auszukommen.
Ja, und vor allem, dass es strafrechtlich relevant ist, ja.
Ich finde, man kann an diesem Fall auch gut sehen, es macht ja Sinn, weiter sich nicht damit zufrieden zu geben oder gar aufzugeben, sondern zur Polizei zu gehen. In diesem Fall hat es nun mal einen Gerichtsbeschluss gegeben. Und ich glaube, der kann auch Mut machen, zu sagen, ich möchte mein Recht und ich möchte auch meine Ruhe wieder haben.
Renate, du wirst weiterhin solche Geschichten erzählen, für diese Themen sensibilisieren. Vielen Dank, dass du heute hier warst.
Ja, gern.
Das war Das Thema der Woche, ein Podcast von Hat's gehört, der Audiomarke des Medienhauses Gerstenberg. Jeden Samstag neu auf hildesheimer-allgemeine.de und natürlich bei Spotify und Co. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne. Da, wo es geht, lasst ein Like da und drückt die Glocke.